Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört Krebs zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch die Krebsforschung macht zum Glück immer wieder Sprünge. 2008 zum Beispiel gab es gute Nachrichten. Ein Impfstoff, der bestimmte Krebsarten wie zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs verhindern soll. Was aus dieser hoffnungsvollen Nachricht geworden ist, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem beantworte ich eine Frage aus unseren Hörermails. Grüße an Silas. Bekommt man von zu wenig Schlaf tatsächlich Augenringe? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Gebärmutterhalskrebs, Analkrebs, Zungen- und Rachenkrebs. Das sind Krebsarten, die mit einem Virus in Zusammenhang stehen. Und zwar mit humanen Papillomviren. Und die sind quasi überall. Seit 2008 können schon Kinder gegen HPV geimpft werden, so ist die Abkürzung dieser Viren. Und ja, so soll sich das Virus gar nicht erst verbreiten können. Aktuell wird diskutiert, ob auch in Schulen dagegen geimpft werden soll. Meine Kollegin Edda Graber aus dem Wissenschaftsressort von Welt hat recherchiert, wie effektiv die Impfung tatsächlich gegen Ausbrüche der genannten Krebsarten hilft. Hallo Edda.
Hallo.
Was genau sind denn überhaupt humane Papillomviren und vor allem, wie bemerkt man, ob man sie in sich trägt?
Ja, humane Papillomviren sind einfach Viren, die hauptsächlich beim Geschlechtsverkehr übertragen werden und eigentlich bemerkt man sie gar nicht. Also zumindest nicht, wenn man nicht zum Frauenarzt geht oder erst, wenn es wirklich unangenehm wird. Bei Frauen nistet es sich dann in der Gebärmutterschleimhaut ein und bei Männern kann es sich unter dem Penisvorhäutchen einnisten und überall da, wo Falten sind, ne, wo es feucht und faltig ist, da halten sich die Viren einfach sehr gerne auf. Bemerken, ob man infiziert ist, macht man normalerweise beim Frauenarzt. Wenn man im Alter von bis 34 kann man jährlich zu einem Abstrich gehen und da wird dann geguckt, ob sich in der Gebärmutterschleimhaut die Zellen verändert haben und das ist ein Hinweis auf eine Papillomviren-Infektion. Oder wenn man das halt nicht macht, dann kann es zu unangenehmen Genitalwarzen kommen. Und im schlimmsten Fall kann sich aus den veränderten Zellen der Gebärmutterschleimhaut auch Krebs entwickeln. Und dieser Krebs ist auch nicht nur da auf diesen Ort beschränkt, weil bei Männern kann es zu Peniskrebs dann natürlich auch kommen. Oder durch den Oralverkehr gibt es eine zunehmende Zahl an Rachen- und Kopfkrebsformen, die auch auf humane Papillomviren zurückzuführen sind.
Jetzt gibt es aber ja auch ganz hoffnungsvolle Berichte, nämlich zum Beispiel aus Schottland. Da hat man festgestellt, dass bestimmte Krebsarten wie Gebärmutterhalskrebs bei jüngeren Menschen quasi nicht mehr auftreten. Es gibt diesen Impfstoff. Vielleicht gehst du mal einmal darauf ein. Was hat das denn jetzt mit diesem Impfstoff gegen HPV zu tun?
Also in Schottland gibt es ein Impfprogramm gegen HPV-Viren und das hat dazu geführt, also und das ist wirklich sensationell, dass in einer Gruppe von Frauen, also man hat untersucht seit der Einführung des Impfstoffs oder des Impfprogramms, welche Frauen Gebärmutterhalskrebs entwickelt haben. Und was wirklich sensationell ist, ist, dass unter den Frauen, die sie in Schottland überprüft haben, die geimpft waren, und zwar vor ihrem 13. Lebensjahr zweimal, dass von diesen Frauen bislang, die sind jetzt so ungefähr Ende 30, keine einzige an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. Während bei den anderen Frauen, also bei denen, die nicht geimpft worden ist, ist es im normalen Bereich etwa 8 bis 10 von 100.000 Frauen erkranken dann daran in dieser Altersgruppe. Muss man immer dazu sagen, das ist sehr genau gematcht worden, dass das alles übereinstimmt. Was aber auch zu beobachten ist, dass zum Beispiel in Australien schon 2013 gezeigt worden, dass diese Genitalwarzen, die auch durch humanen Papillomviren ausgelöst werden können, dass die verschwunden sind auch in einer ganzen Generation. Und das ist schon bemerkenswert. Also der Leiter des Gebärmutterhals-Screenings-Programms Timothy Palmer aus Schottland, der sagt zwar, vermutlich werden wir vereinzelt in der Zukunft noch Fälle finden, aber das wäre schon bemerkenswert. Die meisten würden ja in diesen jungen Altersjahren erkranken und das wäre schon bemerkenswert.
Jetzt ist es ja so, in Schottland liegt die Impfquote gegen HPV bei etwa 80-90%. Das ist ja extrem hoch. In Deutschland hingegen muss man sagen, dass die Zahl der Impfungen gegen HPV um etwa 30% zurückgegangen ist. Jetzt gibt es Debatten in Schulen zu impfen. Woran liegt diese Entwicklung in Deutschland, dieser Rückgang?
Ja, man hat in Deutschland einfach verschlafen, wie wichtig das ist, ein wirkliches Programm aufzubauen. In Deutschland gibt es eine Empfehlung der STIKO für diese Impfung. Und das bedeutet, Eltern sind selbst aufgefordert, ihre Kinder zum Arzt zu bringen, zum Kinderarzt oder zum Frauenarzt. Aber da verliert man dann die Jungs, um sich impfen zu lassen. So. Eltern sind aber oftmals erstens verunsichert und zweitens setzen sie sich gar nicht so sehr damit auseinander, wie wichtig das eigentlich ist. Wohin geht man mit einem Kind, was Teenager ist? Geht man da noch zum Kinderarzt, um es gegen eine eigentlich Geschlechtskrankheit impfen zu lassen? Wie peinlich ist das vielleicht für das Kind, für den Jungen, für das Mädchen? Wie gesagt, für die Mädchen haben wir einen Frauenarzt. Aber die Jungs gehen einfach verloren und auch für die ist ja die Impfung seit einigen Jahren empfohlen. So, und das führte dazu, weil wir kein Programm haben, wie etwa in Australien oder in Schottland und auch in ganz Großbritannien, wo das programmatisch an den Schulen verimpft wird, führt es dazu, dass die Eltern selbst entscheiden müssen. Und wenn man kein Programm hat, das man auflegt, dann erreicht man auch weniger Leute. Es ist einfach wahrscheinlich eine Kombination aus Unwissenheit und sich dessen nicht bewusst sein. Das ist halt in anderen Ländern anders.
Und auch in den Schulen müssten ja die Eltern bei minderjährigen Kindern zustimmen, oder? Das sind keine Pflichtimpfungen.
Nein, auf gar keinen Fall. Programm bedeutet natürlich, dass man selbstbestimmt entscheidet, ob man das machen möchte oder nicht.
Vielleicht können wir auch einmal nochmal auf die Impfung schauen, weil natürlich eine Impfung ist immer eine individuelle Entscheidung, eine Abwägung von Vorteilen und möglichen Risiken. Was weiß man denn über die Risiken dieser HPV-Impfung?
Ja, das sind die Risiken, die im Prinzip auch bei anderen Impfungen auftreten, wie Masern oder Diphtherie oder Tetanus ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen heftiger. Aber das ist halt auch ein Problem in Deutschland gewesen. Man hat Todesfälle mit dieser Impfung in Verbindung gebracht. Die haben sich aber alle als nicht haltbar herausgestellt, beziehungsweise man kann sie nicht kausal auf die Impfung zurückführen. Also es gibt riesige Studien aus Dänemark und aus Schweden, wo man ja anders als in Deutschland Impfregister hat, wo man wirklich alle Fälle miteinander kombinieren kann und genau hingucken kann, ob beispielsweise Autismus, wie ja oftmals bei der Masernimpfung behauptet wurde, oder ob andere Krankheiten durch diese Impfung hervorgerufen wurden. Und bislang hat man also keine schwerwiegenden Krankheiten gefunden, die mit dieser Impfung zusammenhängen. Also ich würde sagen, diese Impfung ist milliardenfach verimpft und es ist nicht schlimmer als eine Masern-, Tetanus-, Diphtherie-, wie auch immer Impfung.
Und abschließend noch mal ganz kurz, Edda, gibt es denn auch bei anderen Krebsarten die Hoffnung, dass diese schon vorab durch einen Impfstoff zu bekämpfen sind, also indem man einen Erreger hemmen kann oder stoppen kann?
Ja, also im Prinzip gibt es ja schon einen Impfstoff, der viel früher eingesetzt worden ist, nur den hat man nicht mit Krebs in Verbindung gebracht. Das ist Hepatitis-Impfstoffe, weil eine Hepatitis kann zu Leberkarzinomen führen, also eine Leberentzündung kann letztlich zu einem Leberkrebs führen. Und wenn man sich gegen Hepatitis impfen lässt, dann schützt man sich so auch vor diesem Krebs, zumindest in großen Teilen. Und das ist schon bemerkenswert. Man schaut halt, welche Erreger eventuell mit Krebs zusammenhängen. Und wenn man da einen eindeutigen Zusammenhang findet, dann kann man auch gegen diesen Erreger impfen.
Edda, vielen Dank für die Einordnung. Die Recherche zum Nachlesen von Edda Graber habe ich euch in die Shownotes gestellt. Und jetzt geht es weiter mit schlaflosen Nächten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Dieses Geräusch ist an manchen Tagen ja wirklich besonders schlimm, finde ich. Vor allem, wenn der Schlaf nicht erholsam oder einfach viel zu kurz und ständig unterbrochen war. Ja, dann fühlt man sich nicht gut und ich bilde mir ein, dass man mir wenig Schlaf auch ansieht. Und zwar unter meinen Augen in Form von Augenringen. Unser Hörer Silas möchte wissen, stimmt es tatsächlich, dass Augenringe durch mangelnden Schlaf entstehen? Und kann man die Schattierungen unter den Augen eigentlich beeinflussen oder ist die genetisch irgendwie vorgegeben? So, was ist dran? Tatsächlich ist die Haut unter den Augen dünner und damit auch sensibler als der Rest der Gesichtshaut. Ja, und durch diese dünne, sensible Haut können dunkle Blutgefäße besser durchscheinen. Die Augenringe, die wir dann morgens im Spiegel sehen, haben ihren Ursprung meist in einer gedrosselten Lymphzirkulation. Das bedeutet konkret, dass sich während wir schlafen Gewebeflüssigkeit unter den Augen ansammelt, die morgens dann noch nicht ganz abgebaut ist. Und das Ganze grundsätzlich egal, wie lange wir genau geschlafen haben. Die Blutgefäße unter der Haut sind dann morgens vorübergehend erweitert und damit besser sichtbar. Wie stark diese Gefäße durchscheinen, unterscheidet sich allerdings von Person zu Person. Und weshalb einige Menschen eher Augenringe bekommen als andere, das ist bisher medizinisch nicht geklärt. Man kann aber zum Beispiel sagen, dass besonders hellhäutige Menschen eher zu Augenringen tendieren. So, das Durchscheinen der Blutgefäße, das kann durch verschiedene Faktoren verstärkt werden und dazu zählt tatsächlich Schlafmangel. Aber auch zum Beispiel Flüssigkeitsmangel, eine einseitige Ernährung, Drogenkonsum, übermäßiger Alkoholkonsum oder Nikotin. Eher selten sind Augenringe ein Anzeichen für Krankheiten. Allerdings kann es in manchen Fällen auch an einem Eisen- und Zinkmangel liegen, aber das muss dann natürlich euer Arzt oder eure Ärztin feststellen. Um weniger dunkle Augenringe zu haben, kann, wie so oft im Leben, ein ausgewogener Lebensstil helfen. Das bedeutet ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und Sport. Komplett vermeiden kann man Augenringe allerdings nicht. Alles zu Augenringen hat meine Kollegin Christine Rodriguez für euch recherchiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns allen hier im AHA-Team eine große Freude machen. Und zwar, indem ihr uns auf den Podcast-Apps eine positive Bewertung schreibt. Ich habe noch eine Bitte in eigener Sache. Und zwar ist AHA 10 Minuten Alltagswissen erfreulicherweise für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert. Und da kommt ihr ins Spiel, denn ihr könnt für uns abstimmen. Das würde uns extrem freuen. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes und ich kann euch garantieren, die Abstimmung geht ganz einfach und ganz schnell. Wenn ihr Feedback oder Fragen für uns habt, dann schickt uns doch gern auch eine E-Mail an wissen@welt.de. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich wie immer aufs nächste Mal.